Ein Wundertäter aus dem Libanon verblüfft Gläubige und Atheisten. So eine Schlagzeile über den heiligen Charbel Makhlouf. Papst Paul VI. Sprach den Maronitenmönch aus dem Libanon, Charbel Makhlouf, am Ende des Konzils selig und in seinem letzten Pontifikatsjahr heilig. Sein Leben auf dieser Erde war voll von außergewöhnlichen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Diese setzten sich auch nach seinem Tod im Jahr 1898 fort im Umkreis seiner Grabstätte. Lebte er heutzutage, die Aufmerksamkeit aller Massenmedien wäre ihm sicher. Die NASA würde sich mit ihm befassen, man unterzöge ihn einer Computertomographie wie bei den ägyptischen Mumien, seine DNA würde größtes Interesse wecken. Ein solches Geheimnis umgibt ihn. So äußerte sich die Schriftstellerin und Journalistin Patricia Cattaneo über Charbel Makhlouf, den Mönch aus dem Libanon. In einer mehrteiligen Sendereihe geht der libanesische Pater Albert Assaf mit uns der Lebensschnur des heiligen Charbels nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Einige Daten zu Pater Albert. Pater Albert ist vom Libanon. Er war viele Jahre in Rom, studierte Philosophie, Theologie und Kirchen- und Zivilrecht, arbeitete unter anderem auch bei Radio Vatikan und hat an zwei Universitäten als Professor und beim Kirchengericht als Richter gewirkt. Pater Albert ist uns vom Libanon zugeschaltet und schenkt uns einige Gedanken zum heiligen Charbel. Und heute im sechsten Teil mit dem Thema die Berufung des heiligen Charbel. So begrüße ich Sie, lieber Pater Albert, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf die Reise mit dem heiligen Charbel, auf die Sie uns mitnehmen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Die Suche nach der Ziege. Saka, Saka, hey, wo bist du? Ganz weit weg, bei den Zedern, sucht Josef seine verirrte Ziege. Er hält inne, lauscht, geht weiter und ist besorgt. Mein Gott, wo kann sie nur sein? Nun ist er ganz nah bei der Mauer, die den kleinen Zedernwald umgibt. Er betritt diesen bezaubernden Wald. Im Angesicht dieser Frühlingsschlösser, dieser lebendigen Kathedralen, bebt seine Seele vor Glück. Still und voll Bewunderung blickt er um sich. Im hohlen Stamm einer tausendjährigen Zeder kniet er nieder und betet. Plötzlich glaubt er eine Stimme zu hören, einen Ruf, der eindringlicher wird als je zuvor. Verlasse alles, komm und folge mir nach. Josef verschließt sich dieser himmlischen Aufforderung nicht. Von nun an entdeckt er in seiner Umgebung immer mehr die Spuren Gottes. Er ahnt ihn im zarten Grashalm, in den mächtigen Zedern, in der Geschäftigkeit der Ameisen, im Zirpen der Grillen und in der Strenge so vieler Christen und Mönche, deren Streben nur dahin geht, dem Herrn zu gefallen und seinen Willen zu tun. Ganz ohne Emotion und im vollen Bewusstsein sagt er Ja zu Gott. Ein Blick, der nicht wankt. Am Vorabend des 15. August verkünden die Glocken mit fröhlichem Geläut das Fest Maria Himmelfahrt. Josef ist bald 20 Jahre alt. Er lauscht diesen vertrauten Glocken, die ihm von seiner himmlischen Mutter erzählen. In seinem Dorf in Bekaa Kafra, wie im ganzen Libanon, wird dieses große Marienfest in Begeisterung gefeiert. Schon am Abend des 14. August, wenn das Fasten und die Himmelfahrtsabstinenz zu Ende gehen, stimmen sich die Dorfbewohner vor der Kirche das Fest ein. Auf das Signal des Geistlichen strömt alles in den Kirchenraum, um die marianischen Litaneien zu singen und den Segen der Ikone zu empfangen. Die Verehrung ist zwar etwas laut, jedoch durchaus ehrlich und naiv. Die Leute singen gern laut, die Kerzen brennen zu Dutzenden, Weihrauchwolken steigen auf. Am nächsten Morgen dann das Hochamt und danach lässt man den weltlichen Genüssen freien Lauf. Das Kaif, ein Volksfest, dauert den ganzen Tag über mit unglaublichem Getöse an, denn im Dorf finden viele Hochzeiten statt. Vor dem Haus der Jungvermählten tanzen Burschen und Mädchen in Volkstracht auf einer improvisierten Bühne den beliebtesten Volkstanz, die heißt Dabke. Das ganze Dorf versammelt sich um den frisch getrauten Glück zu wünschen. Auch Josef mit ernstem, aber strahlendem Gesicht ist mit seiner Mutter gekommen. Nun sagt die Braut: Und wann bist du so weit, Josef? Ach, ich, murmelt er. Ich kenne eine, und ihr Blick geht hinüber zu Mariam, dem Mädchen, von der Grotte, die wohl ahnt, dass da gerade über sie geredet wird und errötet. Josef geht nachdenklich weg. Seine Mutter läuft ihm nach und auf dem Kirchplatz hält sie ihn auf und sagt: Mein Sohn, wo gehst du denn hin? Das Fest ist aus. Entschuldige, Mama, ich nehme die Abkürzung, und er geht in die Kirche. Am Abend ist Mariam zu Besuch bei Brigitta, ihrer Nachbarin. Sie hilft ihr beim Teigkneten und Brotbacken im Backofen. Brigitta entgeht nicht, dass Mariam für Josef mehr empfindet als nur Freundschaft. Sie sieht ihrer jungen Nachbarin in die Augen und sagt: Was hast du denn, Mariam? Du siehst nachdenklich aus. Ach, er weicht mir immer aus, immer ist er weg. Man sieht ihn nur kurz am Sonntag in der Kirche. Was habe ich ihm nur getan? Du weißt doch, wie er lebt, mein Kind. Kirche und Natur sind das Einzige, was ihm Freude macht. Aber was täten wir denn ohne ihn? Ja, ruft Mariam, er ist stark und tüchtig bei der Arbeit, und ganz leise fügt sie hinzu: Und wie schön er ist. Da schau her, bemerkt Brigitta, wie deine Augen glänzen. Sag mir dein Geheimnis, Kleine. Verwirrt senkt Mariam den Kopf. Brigitta sieht sie lächelnd an. Ganz unten auf den Feldern murrt Josef nicht über seine schwere Arbeit, die er mit einer Gruppe Männer aus dem Dorf verrichten muss. Er ist schweißgebadet, aber sein Gesicht verrät auch einen inneren Kampf. Ganz unbewusst murmelt er: Herr, gib, dass ich mit ganzer Seele nur dir gehöre. Über sich hinauswachsen. Mit Sicherheit besuchte Josef weiterhin seine Onkel häufig, und es wuchs auch der Wunsch in ihm, ihnen nachzueifern. Bei der täglichen Morgenmesse, die er gern mitfeiert, leuchtet ein neues Licht in seiner großen Seele. Jetzt versteht er sein Lebensziel erst vollkommen: selbst Hostie sein, zusammen mit der heiligen Hostie. Eine innere Stimme ruft ihn: Verlasse alles, folge Christus nach. Die Welt bedeutet ihm nichts. Um ihn herum erregen sich die Bauern wegen der politischen Wirren und bei Streitereien, die durch die Türken ausgelöst werden. Sie schimpfen auf die Steuern, die Frondienste, die Einberufungen. Oft sind sie Klagen, sind diese Klagen der einzige Gesprächsstoff des ganzen Dorfes. Josef begreift erst jetzt das Drama um den Tod seines Vaters, der gewaltsam vom häuslichen Herd vertrieben wurde und fern von den Lieben sterben musste. Diese endlosen Palaver der Bauern ändern ja im Grunde nichts. Josef redete sich ein, dass nur eins zählt. Du musst versuchen, ein Heiliger zu werden. Von nun an hat er Heimweh nach Gott. Bei den Einsiedler-Onkeln. Die Straße, die Bikakafra von der Einsiedelei Koshaya trennt, wo seine beiden Onkel mütterlichseits als Eremiten leben, windet sich durch das heilige Tal. Man braucht eine gute Stunde Fußmarsch, um dorthin zu gelangen. Aber Josef ist ein tapferer Bub und von einer solchen Entfernung lassen sich seine kleinen Beine nicht schrecken. Wer waren diese Einsiedler? Pater Augustin und Pater Daniel aus Bscharre, Familie Chudiak, waren Mönche des Klosters Saint-Antoine von Koshaya. Nach zahllosen Beweisen ihrer außerordentlich vergeistigten und asketischen Lebensführung erhielten sie auf ihre Bitte hin die Erlaubnis, sich in die Einsiedelei des Klosters zurückzuziehen, die dem Marbulus, dem heiligen Paulus, geweiht ist. Dort führen sie weiter in vollkommener Einsamkeit ihr Leben der Stille, des Gebets und der Selbstverleugnung. Ihr Einfluss auf die Entwicklung ihres kleinen Neffen war von entscheidender Bedeutung. Josef bewundert diese so uns ursprüngliche Lebensweise. Er nahm an ihren Gebeten teil und an ihren Gesängen, diente ihnen bei der Messe und befolgte ihre weisen Ratschläge. Eines Tages betritt er vor Tagesanbruch die kleine Kapelle, in der seine Onkel seit Mitternacht beten. Einer schickt sich gerade an, den Angelus zu läuten, und zwar mit einem schweren Holzhammer auf einem riesigen Zymbal, das am Gebetspult aufgehängt ist. Josef ergreift in frommer Haltung den Hammer, schlägt ihn voll Inbrunst weiter, wobei seine Augen stets auf das Bild der Jungfrau gerichtet sind und er aus tiefster Seele betet. Bei seinen zahlreichen Besuchen haben ihn seine Onkel immer wieder in der Geschichte des Mönchtums unterwiesen. Wie oft haben sie ihm immer wieder eingeschärft: Wer den Herrn finden und aus tiefster Seele mit ihm leben will, der muss mit den Eitelkeiten der Welt brechen und sich in seinem Innersten wiederfinden. Mönch sein heißt nach dem griechischen Wort Monachos, allein sein, allein leben. Das arabische Wort Rahib gibt ziemlich genau das griechische Wort Anachoren wieder und bezeichnet einen Menschen, der die Welt flieht, um in der Einsamkeit und Einheit in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Zweifellos, mein Sohn, werden Menschen, die dieses tun, von den Weisen im weltlichen Sinn oft als Narren belächelt. Doch der heilige Paulus lehrt uns, dass Narrheit vor Menschen Weisheit vor Gott ist. Lassen wir doch der Welt ihre falsche Weisheit und gehen wir mit ganzem Herzen Gott entgegen. Josef kann jetzt, da er bald 16 Jahre alt wird, die Erhabenheit solch mönchischen Ideals, das seine Onkel leben, selbst ermessen. An diesen auserwählten Orten, die sie beherbergen, weht der Geist des Gebets und des Friedens. Unter allen Einsiedeleien nimmt Koshaya einen außerordentlichen Rang ein. Da ist, so erklärt Pater Augustin dem jungen Burschen, die Hauptsubstanz, die drei Klostergebäude. Hörst du den Sturzbach auf dem Grund des Tales rauschen, dessen Echo die Heldentaten jener Männer besingt, die dem betörenden Ruf der Einsamkeit und Gottesruf gefolgt sind? Ganz unten, am Fuß des Felsens, der sie um mehrere hundert Meter überragt, siehst du die beiden berühmten Einsiedeleien Mar Michael und Mar Bishai. Wie ein Schwalbennest an den Fels geklebt, erhebt sich das Hauptgebäude des Klosters mit seiner Felsenkirche. Dort haben schon vor sehr langer Zeit heilige Mönche gelebt, und es leben immer noch welche da. In jüngerer Zeit zogen sich Einsiedler an diesen Ort zurück, wie zum Beispiel Yunan al-Matiti. Sie würden von Mönchen abgelöst, von denen es einige bis zum Bischof brachten, wie der hervorragende Dichter Gabriel Farhad, oder auch Ordensgründer, wie wir später noch erfahren werden. Josef vernahm mit Freude, dass es in Kadisha, dem heiligen Tal, das er durchwandern muss, um nach Hause zu kommen, und das in seinem Dorf seinen Anfang nimmt, einst von Einsiedeln wimmelte, deren Psalmen Tag und Nacht diese wunderbare Einsamkeit emporstiegen. La Kadisha, einst Mittelpunkt des eremitischen Lebens, zeigt noch heute die aus dem Felsen gehauenen Zellen, die durch sehr schmale Pfade miteinander verbunden waren. Vom Grund dieses tief eingeschnittenen Tales erspäht man nur einen schmalen Streifen Himmel. Doch mit welcher Begeisterung verehrt Josef diesen geheiligten Ort, den großartigsten im ganzen Libanon, gesegnet mit der Tugend und Opferbereitschaft so vieler frommer Eremiten. Zur Linken steht ein spitzer Berg, einem anderen Gipfel auf der rechten Seite gegenüber, beide von erdrückender Majestät und beide voller Grotten und Höhlen an ihren Hängen, in denen Tausende jener Athleten Gottes in Gebet, Fasten und Enthaltsamkeit lebten. Schon zur Zeit der Kreuzzüge war ihre Anzahl stattlich genug und vom 15. Jahrhundert an vermehrten sie sich noch einmal in der Zeit, nämlich als der maronitische Patriarch sich in Kanubien niederließ. Das Kloster Kanubin, das seinen Namen von dem griechischen Wort Koinobion herleitet, was so viel heißt wie Versammlung oder Versammlungsort, beeindruckt durch seinen direkten Anbau an die Felswand. Das helle Licht, das bis zum Horizont erstrahlt, verleiht der religiösen Seele fast ein gewisses Jenseitsverlangen. Nach seiner Gründung Anfang des 16. Jahrhunderts wurde es samt seiner Einsiedelei dem Patriarchen San Yazi vermacht, der aus Notre Dame de Elise in der Nähe von Maifug fliehen musste. Wie eine Biene, die von ihren Blütenbesuchen heimkehrt, so kommt auch Josef, erfüllt mit heiligen Gedanken und gefestigt in seiner Arbeit und im Gebet, stets hierher zurück. Die erste Einsiedelei. Aber Josef, der heilige Scherbel, der nun 14 Jahre alt wird, will sich dem Gespött seiner Schulkameraden nicht länger aussetzen. Um ihn zu ärgern, rufen sie ihn der Heilige. Was soll es? Er weiß ja, dass diese Spotter Unrecht haben. Seine Mutter, seine beiden Onkel, die Eremiten, sein Stiefvater und die Großen sind es, die Recht haben. Man muss beten. Gott will es so. Aber seine Mutter, die den evangelischen Text wörtlich nimmt, betet am liebsten in der Stille. Sollte er es ihr nicht gleich tun? Es gibt in der Nähe eine Höhle, die ihn vor indiskreten Blicken verbergen wird. Und so pflegt unser kleiner Mann, dorthin zu gehen, um sich zu sammeln und zu beten. Eine reizende Szene soll noch unvergessen bleiben. Es hat soeben 12 Uhr geläutet. Vor seiner Herde herlaufend nähert sich Yusuf der Weide, auch sein Suwadi, ein mageres Mahl hat er dabei. In der Nähe spielt eine Kinderschar seines Alters. Eins spielt auf einem sehr einfachen, aus einem Rohrstock gefertigten Instrument. Andere machen Feuer, indem sie Maiskolben rösten wollen. Yusuf aber geht auf seine Höhle zu, nicht ohne vorher seine Kuh zu ermahnen. Jetzt sei brav und ruh dich aus. Ich geh beten, du wirst doch artig sein, oder? Etwas abseits heißen die Knaben mit angeschwärzten Gesichtern herzhaft in ihre Maiskolben. Ein paar Mädchen schauen interessiert zu. Eine von ihnen, Mariam, ist Yusufs Cousine. Sie fragt: Habt ihr nicht meinen Cousin gesehen? Ach, weißt du, Mariam, antwortet einer der Jungen. Mit dem weiß man nie, was los ist. Er wird noch in seiner Höhle sein und eine Messe lesen. Die anderen grinsen amüsiert. Doch auf einmal kommt Yusuf auf sie zu, ein bisschen verlegen, lächelnd. Alle umringen und necken ihn. Sie geben ihm einen Kolben, den er sorgfältig abnagt. Dann gehen sie wieder zu ihrem Spiel zurück. Yusuf bleibt allein stehen. Er nimmt etwas Glut und verschwindet noch einmal in seiner Höhle. Dort nimmt er etwas Weihrauch aus der Hosentasche, den er in der Kirche hat mitgehen lassen, und verbrennt ihn vor einer kleinen Marienstatue. Liebe heilige Jungfrau, hilf mir. Mir kommt da eine Idee, eine hübsche Idee, aber ich muss zuerst meinen Onkel, den Einsiedler, um Rat fragen. Als er sich umdreht, bemerkt er seine kleine Cousine Mariam, die ihm neugierig gefolgt ist. Er ist überrascht. Das Mädchen, das gerade einen Blumenstrauß gepflückt hat, überreicht ihn ihm mit unschuldiger Miene. Er legt ihn der jungen Frau zu Füßen und gemeinsam sehen sie dem aufsteigenden Weihrauch nach. Diese Höhle ist von nun an sein Betthaus, seine erste Einsiedelei. Einen Steinwurf weiter dient ihm ein Felsen als Beobachtungspunkt und als Ort der Besinnung. Beide tragen später den Namen Die Höhle des Heiligen und der Felsen des Heiligen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen und ich gebe Ihnen Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Vergelt Gott, lieber Pater Albert, für die heutige schöne Betrachtung und Ihren tiefgreifenden Gedanken zum Thema der Berufung des heiligen Charbels und dies im sechsten Teil. Einen Dankes- und Segensgruß in den Libanon und wir freuen uns schon heute auf die nächste Sendung. Wir wünschen Ihnen in Ihrem priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias und möge der heilige Charbel für Ihre Anliegen bei unserem Herrn ein treuer Fürsprecher sein. Deo gratias, gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen.
Amen. Amen. Wer ist der heilige Charbel, das war das heutige Thema mit Pater Albert Assaf. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören und dies auf www.radiogloria.ch Podcast. Nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für Ihr Gebet dankbar. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen wir uns dem heiligen Charbel anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anrufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.